Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Mein Name ist Claudia Rosbacher, ich bin Krimi-Autorin, genau gesagt die Steirer Krimi-Autorin. Ja, und ich freue mich, dass du heute bei mir bist und wir uns unterhalten können.
Ja, und mein Name ist Martina Steidl und die Freude, die war ganz auf meiner Seite. Zu Hause bei der Crime Queen schlechthin. Schon aufregend und sehr spannend, was Claudia Rosbacher da alles zu erzählen hatte. Immerhin die ersten Exemplare von ihrem schon 14. Steirer Krimi, die sind schon in den Buchhandlungen gesichtet worden. Ganz frisch ist der Steirer Zorn und wirklich mega spannend. Ein kurzes Stück daraus liest Claudia dann auch vor. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Eine Wienerin schreibt also Steirer Krimis. Wie das funktioniert und was das Geheimnis des Erfolgs von Büchern und Filmen ist, darüber plaudern wir. Als Shooting Star sieht sich Claudia Rosbacher nicht. Zwei Bücher habe ich erstmal in den Sand gesetzt, sagt sie erfrischend ehrlich und lobt auch Krimi-Kolleginnen wie Alex Beer und Beate Maxian. Mittlerweile aber bitten Bürgermeisterinnen und auch Leserinnen ihr Zuhause sehr gerne als Mordschauplatz für einen Steirer Krimi an. Ich lerne, erwürgen und erdrosseln ist nicht dasselbe. Polizeiarbeit kann sehr anstrengend und nervig sein. Dreharbeiten übrigens auch. Und Puppen finden wir beide gruselig. Mario Hladic von der Stadtbibliothek Graz präsentiert diesmal ein älteres Buch mit aktuellem Inhalt als Oktoberbuchtipp. Ein bestimmtes Lebensmittel spielt da auch eine wichtige Rolle. Aber hört selbst rein, viel Spaß dabei.
Claudia, auch für mich ist das so ein bisschen ein Fangirl-Moment. Du bist ja die Crime-Queen von Österreich, sage ich mal. Und man kennt dich, glaube ich, auch über die Grenzen hinaus hinweg. Du bist seit sehr, sehr vielen Jahren im Geschäft. Vielen Dank nochmal für die Einladung, auch zu dir nach Hause. Wir sind bei einem Schloss. Gleich mal die erste Frage, wie hat es dich eigentlich hierher verschlagen?
Das Schloss hat mich gefunden. Wobei, wie gesagt, wir sind im Nebengebäude, im ehemaligen Stallgebäude, Pferdestall, das passt zu Rosbacher ganz gut. Ne? Nein, es war einfach ein Ortswechsel angesagt. Ich war ja vorher im Schilcherland, 6 Jahre lang, am Rheinischkogel und da haben wir ein kleines Häuschen gemietet, gehabt, eigentlich ein Wochenendhäuschen, waren dann aber echt die ganze Zeit dort. Das wurde ein bisschen klein und ich habe nichts Größeres gefunden, weil ich wäre schon gerne im Schilcherland geblieben. Also mein Herz hängt im Schilcherland, aber... Ja, ich habe dann einfach gegoogelt und dann kam diese Wohnung eben im Nebengebäude von einem Schloss mit einem tollen Schlosspark, den man nicht pflegen braucht, aber nutzen darf. Und ich meine, Schöckelland ist jetzt auch nicht so schlecht zum Leben und nee, zu Graz ist auch gut. Insofern war es dann doch ein leichtes, hierher zu ziehen und wir fühlen uns wirklich sehr wohl hier.
Ja, was hat dich überhaupt als Wienerin in die Steiermark gebracht?
Ja, ich muss sagen, die Steirer-Krimis schlussendlich. Also... Dadurch, dass mir die Steirer Krimis passiert sind, ich habe mich halt für die Steiermark entschieden, weil ich mir gedacht habe, waldreichstes Bundesland und habe auch eine emotionale Nähe zur Steiermark gehabt, schon die meine Kindheit zurückreicht, die wiederum jetzt dann mit dem neuen Buch zusammenhängt, also da kann man dann auch noch drüber sprechen. Ja, habe ich mich eben für die Steiermark entschieden, für die Steirer Krimis, Gott sei Dank. Damals gab es noch nicht wirklich viel, was dort in der Steiermark, also kriminaltechnisch passiert ist und habe da genau in eine Lücke hinein geschlagen, ja, aufs richtige Pferd gesetzt.
Ja. Was magst du an der Steiermark? Magst du die Menschen, das Essen?
Ich mag alles eigentlich. Also beides in dem Fall. Ich mag die Landschaft, wobei mir jetzt ganz ehrlich die ganz hohen Berge, die bräuchte ich jetzt nicht, obwohl sie schön zum Anschauen sind. Also ich mag so gern dieses hügelige, liebliche, die Weinregionen, mag ich sehr gern. Ich mag Graz wahnsinnig gern. Ich finde, Graz ist groß genug und klein genug.
Hast du auch schon was typisch Steirisches übernommen?
Ach ja, ich kann schon ab und zu böllen. Ne? Also offensichtlich hat sich da schon ein bisschen was eingeschlichen. Ja, ich meine, ich bin sowieso mit der Herzlichkeit, das ist ja auch unterschiedlich regional, ne? Aber die Südweststeiermark, das hat schon was, ja. Also das sind so diese direkten Menschen, die dich mögen, wenn sie dich mögen, mögen sie dich, und wenn sie dich nicht mögen, mögen sie dich nicht. Und ich mag das einfach, dieses Direkte. Und ich bin mit denen sehr gut klargekommen. Natürlich, die Kulinarik ist auch ein Argument, vor allen Dingen ab Graz, ne?
Ja,
hinunter.
Absolut.
Was will man mehr? Herz, was willst du mehr? Und ja, natürlich die Natur. Ist mir auch ganz wichtig, die Ruhe.
Mhm. Ich finde es mir lustig, in deinen Büchern hinten dann das Glossar, wo du die Begriffe übersetzt und lerne da auch oft selbst, obwohl Steirerin, lerne da oft selbst dazu. Das habe ich mir notiert, im Steirer Rausch zum Beispiel das Ansandeln. Das war mir auch neu.
Mhm. Aber ich glaube, das ist österreichisch.
Ist das gesamtösterreichisch?
Ja, das ist österreichisch. Ich schreibe ja auch die österreichischen Begriffe rein für unsere Lieblingsnachbarn in Deutschland, ne, weil die verstehen das gar nicht. Also ich glaube, das Ansandeln, das ist in Österreich gebräuchlich. Für Anstecken.
Für Anstecken, ja.
Mir was neu.
Und auch das Froschgoscherl.
Ja, die Froschgoscherl, die sind aber von den Dirndln. Also die sind bekannt. Wenn man mit Dirndl zu tun hat oder mit Trachtenmode, dann weiß man, was Froschgoscherl
sind. Ja, ich habe, glaube ich, bei 3 Anlässen Dirndl getragen. Also
wobei, ich bin mir nicht sicher, ob die nicht von der Salzburger Tracht kommen sogar. Mhm. Aber sie sind inzwischen natürlich in allen Trachten.
Ja, sehr nettes Wort auch, Froschgoscherl.
Schaut aber auch so aus. Wenn du willst, zeige ich dir dann einen Froschgoscherl.
Ja, das machen wir gerne, bitte. Ja. Ein Froschgoscherl in echt, würde ich gerne sehen. Du schaust erholt aus und frisch. Wie war dein Sommer?
Sehr entspannt diesmal. Zu entspannt fast, weil ich versuche jetzt wieder in den Arbeitsmodus zu kommen, was mir nur schwer gelingt. Obwohl jetzt mit dem Wetterumschwung geht es besser. Aber weil es so schön, wenn es so schön ist, dann ist es halt schwer. Ne?
Also du nutzt den Sommer wirklich auch ein bisschen für eine Pause oder nutzt du die Zeit auch zum Schreiben?
Also ich habe es diesmal genutzt, weil ich das Buch in den Herbst verschoben habe. Früher musste ich im Sommer immer arbeiten, wenn das Buch im Februar erschienen ist, dass sie sich immer mit den Abgabeterminen, das war dann halt immer im Herbst und puh. Also der Sommer war eigentlich immer ziemlich mit Druck belastet. Das ist diesmal anders und das habe ich sehr genossen.
Ja, warst du viel unterwegs?
Weniger unterwegs als entspannt am See gelegen und schon auch ein bisschen überlegt, worum es dann im nächsten Buch gehen könnte. Also im übernächsten dann schon. Ja. Das nächste erscheint ja jetzt gleich.
Also ganz abschalten geht nicht, der Kopf arbeitet.
Ach, das geht schon.
Geht schon.
Das geht schon, aber man weiß irgendwie, man hat noch was vor. Und, und wenn man das ewig vor sich her schiebt, dann wird es wieder stressig.
Ich habe tatsächlich einen Schummelzettel mitgebracht mit deinen bisher 13 Steirer-Krimis, wie sie alle heißen. Der neue erscheint im Oktober, Steirer Zorn. Und die Namen sind alle durchgehend sehr plakativ. Ist es eigentlich so, dass du zuerst auf den Titel kommst oder nach der Geschichte den Titel dir ausdenkst?
Nachdem meine Romane alphabetisch sind, in alphabetischer Reihenfolge, ist der Titel zuerst da. Die Filme sind nicht alphabetisch, da gibt es auch extra Titel, also Spin-off-Folgen. Aber meine Romane sind alphabetisch, vom Blut, Herz, Kind, Kreuz und so weiter.
Ja.
Wir sind bei Zorn. Ja, ich weiß.
Bedeutet
wir sind schon,
jetzt aber nicht das Ende, oder?
Naja, nein, es gibt noch ein zweites Z, an dem ich schreibe und dann werden wir weiterschauen.
Okay, ein paar Buchstaben kannst du ja durchaus
noch Ich filmen. Könnte noch was einschieben. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch noch Filme, die anders heißen. Also ich habe mir meine Titel reserviert, dass die nicht für Spin-off-Folgen verwendet werden.
Ja.
Außerdem werden die ständig geändert während des Produktionszyklus. Da bin ich selber schon verwirrt mit den, weil ich kriege ja diese Verträge für die Filmrechte. Und da steht dann ein komplett anderer Titel, also dann schlussendlich, da ändert sich zweimal, bis der Film erscheint und dann kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus, welcher Film wo spielt und worum es geht. Außer natürlich bei meinen Romanen weiß ich schon, die verfilmt sind, aber die Spin-offs, da habe ich den Überblick verloren, ehrlich.
Du mordest dich also quer durch die Steiermark. Suchst du dir da auch bewusst die Gegenden aus?
Ja, am Anfang war es so, dass ich jeden Bezirk einmal bedacht habe und dann irgendwann sind natürlich die Bezirke am Ende. Ne? Also das letzte war eigentlich Graz Umgebung im Steirer Wald. Und beim Steirer Zorn hatte ich freie Hand, was es aber nicht leichter macht, weil ich wollte eigentlich ins Almenland. Mhm. Und dann bin ich aber auf eine Geschichte gekommen, die dort überhaupt nicht hinpasst und dann bin ich ins Schilcherland. Und jetzt der nächste wollte ich unbedingt in Graz spielen lassen. Und da habe ich extrem lang gebraucht, um irgendwie auf eine Idee zu kommen, weil es so viel gibt, was man einbauen könnte oder wo man aufbauen könnte. Weil es auch schon so viel gibt, was geschrieben wurde, da will man ja auch nichts abkupfern. Ne? Die Ideenfindung hat jetzt im Fall von Graz etwas länger gedauert, aber ich hoffe, dass sie umso besser wird.
Und kommen auch Anfragen von den Bürgermeistern? Frau Rosbacher, wir haben so einen schönen Ort, Sie könnten dort doch eine Leiche hinterlassen.
Ja, tatsächlich passiert das, vor allem von kleineren Ortschaften.
Wirklich?
Ja, das passiert. Und nicht nur von Bürgermeistern, sondern auch von Bewohnern natürlich, also von Lesern. Und natürlich auch gibt's auch Menschen, die mir von echten Kriminalfällen berichten wollen, unbedingt, die dort stattgefunden haben. Wobei ich dann immer sage, na bitte, wenn's zu real wird, das halte ich nicht aus, da bin ich zu sensibel. Also bei mir, das geht nur, wenn es fiktiv ist, dann ist das irgendwie so. Aber wenn es dann eben wirklich, das brauche ich nicht.
Hast du Schreibrituale, wenn du ein neues Buch beginnst oder mit einem Buch fertig wirst?
Eigentlich nicht, und es ist auch jedes Buch anders. Also wie gesagt, es ist einmal ist zuerst die Gegend da, dann ist zuerst die Idee da, dann ist das ist immer so unterschiedlich. Das, ich habe da keine Rituale. Ich meine, also dass ich von vorne beginne, ja. Also ich schreibe chronologisch. Es gibt ja auch Kollegen, die da irgendwie so häppchenweise hinten vorne zwischendrin am Schluss zuerst, keine Ahnung. Ich weiß manchmal nicht einmal, wer wirklich der Täter dann ist am Ende. Also ich nehme mir zwar etwas vor, aber das kann sein unterwegs, dass ich irgendwo abbiege und finde, das geht jetzt nicht, weil der Täter wäre viel zu offensichtlich, also muss es ein anderer gewesen sein. Das hat natürlich dann böse Konsequenzen, dass ich wieder zurückgehen muss an den Anfang und was umschreiben muss, aber das, mein Gott, es ist halt Arbeit, ja, es ist ja kein Hobby.
Es ist Arbeit. Stichwort Arbeit, dein Arbeitsplatz. Ist der immer dasselbe? Brauchst du eine gewisse Umgebung zum Schreiben?
Also ich kann theoretisch überall schreiben, wo ich gut sitzen kann und wo Ruhe ist. Aber ich meine, in dem Fall ist es halt meistens mein Schreibtisch. Aber ich kann, was ich nicht kann, ist, wenn ich unterwegs bin auf Lesereise, so zwischendurch schreiben. Also manche können im Zug oder was weiß ich, das geht gar nicht. Weil ich brauche da meine Ruhe, ich muss da wieder hineinfinden, ich muss da drinnen bleiben. Und das geht nicht so schnell zwischendurch. Also ich versuche schon am Stück irgendwie dabei zu bleiben, was halt, phasenweise wirklich schwierig ist. Ne? Also gerade wenn man jetzt im neuen Buch rauskommt und viele Medientermine hat und viele Lesungen hat, dann bleibt das neue Buch ein bisschen auf der Strecke. Aber gut, es wird ja dann auch wieder ruhiger und dann wird sich das alles hoffentlich wieder ausgehen.
Wie geht's dir, wenn du das Manuskript das erste Mal dann abschickst an deine Lektorin, an den Verlag?
Es ist immer wieder spannend, weil man weiß ja nicht, wie es ankommt. Ne? Man selber findet es ja nicht mehr wirklich spannend, weil man so viel Zeit damit verbracht hat und das so oft überarbeitet hat und weiß, was passiert. Also ist es logischerweise nicht mehr so spannend und man weiß auch nicht, wie es ankommt. Also man kann es selbst nicht mehr beurteilen, man hat keinen Abstand dazu. Und dann ist es eine große Erleichterung, wenn die Lektorin sagt, wie in diesem Fall jetzt beim Steirer Zorn, boah, das ist ein Wahnsinn, das ist so toll geworden, das ist so toll. Und dann hat sie mir noch einmal, also sie schickt mir immer Sprachnachrichten, und dann hat sie mir noch einmal eine geschickt. Du, sage ich das eh nicht immer, weil ich finde das wirklich so toll. Habe ich gesagt, du, ich bin echt dankbar, dass du mir das sagst, weil ich hatte große Zweifel, gerade bei diesem Buch. Umso glücklicher war ich, dass es ihr so gut gefällt. Und auch meiner PR-Agentin hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann hoffen, dass es den Leserinnen und Lesern auch gut gefällt. Ich finde es mega spannend, jetzt wieder mit Abstand. Das ist ja das, man hatte dann auch wieder einen Abstand. Ne? Wenn es dann einmal weg ist und gesetzt wird. Und also ich habe es mir diesmal sogar ausgedruckt schicken lassen, was viele Autoren machen. Ich nicht. Normalerweise arbeite ich nur am Bildschirm, aber in dem Fall war es aus Gründen, also es gibt, das kann ich verraten, es gibt Tagebuchszenen, die kursiv gesetzt sind und in der alten Rechtschreibung, in der ich nicht mehr sehr firm bin. Ich meine, ich bin zwar so aufgewachsen, aber man vergisst das relativ schnell. Und ich habe sehr viel übersehen. Jetzt habe ich gebeten, dass sie mir das ausdrucken und schicken. Und dann hast du wieder einen ganz anderen Zustand zum Buch, wenn das ausgedruckt und so, schon gesetzt ist und schon ein Buch ist, unter Anführungszeichen, als wenn das nur ein Text ist, an dem du tagtäglich stundenlang herumfeilst. Weil ich bin ja schrecklich. Ich schreibe ja nicht viel oder schnell, sondern ich gucke ja herum mit diesem Buchstaben, das ist ein Wahnsinn. Ne? Ich mache es mir echt nicht leicht. Ne? Und dann kommt bei mir ja immer noch so ein Durchgang mit wie viel Dialekt und wo. Das ist nämlich auch irrsinnig schwer, weil du kannst es nicht so schreiben, wie man es spricht, dann kannst du es nicht mehr lesen. Und du kannst auch einen Weststeirer aber auch nicht Hochdeutsch reden lassen, das geht nicht. Ja? Den musst du böllen lassen. Ja, aber das kannst du so schwer schreiben. Und ich meine, wenn ich es jetzt in einer Lesung, lese ich es eh so, aber... Ja. Ich meine, das legen die Leute in Deutschland, die das lesen, legen das Buch weg, ne? Weil das ist ja nicht mehr zum Entziffern.
Dafür gibt's das Glossar.
Ja.
Die wichtigste Frage, das Geheimnis des Erfolgs der Steirer Krimis.
Naja, das ist zum einen einmal die Steiermark, die nicht nur in der Steiermark beliebt ist bei den Steirern, sondern in ganz Österreich. Die Steiermark ist das ist, glaube ich, bekannt, das Österreichs liebstes Urlaubsland. Mhm. Ich bin draufgekommen im Laufe meiner vielen Lesungen, dass jeder in Österreich nahezu eine Beziehung zur Steiermark hat, zu irgendeiner Region, sei es nun die Thermenregion, sei es die Südsteiermark, die Weinregion oder sei es Schladming, Skifahren. Ja. Ja, also es ist wirklich tatsächlich, und die Steirer sind einfach wahnsinnig beliebt. Ja, ich meine, verständlich. Ja,
na klar.
Ich glaube, hätte ich als Wienerin mich damals entschieden, Tirol-Krimis zu schreiben, ich glaube, die Bücher hätten es nicht einmal in die Tiroler Buchhandlungen geschafft. Unterstelle ich jetzt mal. Aber bei den Steirern war es von Anfang an so, dass sie sich gefreut haben, dass jemand von außen kommt und quasi den Fokus auf die Steiermark richtet. Und ich meine, was ich ich bin ja auch nicht so, dass ich alles schlecht mache. Das darf man nicht. Ja. Es ist wie überall so, es gibt die Bösen und es gibt die Guten. Ja. Und ich denke mal, man merkt mir an, dass ich eine sehr, sehr positive Beziehung zu Steiermark und zu den Steirern habe. Und deswegen, und man liest auch, und ich denke mal, deswegen wird es auch akzeptiert. Und ja, wie gesagt, die Regionen freuen sich. Also ich bin ja jetzt auch nicht umsonst Herzbotschafterin geworden der Steiermark, ne? Weil ich sie einfach, ja, ich atme die Steiermark, ich lebe die Steiermark und ich liebe die Steiermark. Ne? Boah, war das schön gesagt. Wow.
Aber es steckt natürlich auch viel Arbeit dahinter.
Na, absolut, natürlich. Also auch jeder Steirer müsste recherchieren, ne? Weil du bist ja nicht in jeder Region zu Hause. Das heißt, du musst dich wirklich mit dieser Region auseinandersetzen. Du musst dich mit den Themen auseinandersetzen, die in dieser Region eine Rolle spielen. Es ist ein Unterschied, ob ich in der Südsteiermark oder im Vulkanland lebe oder eben im Ennstal. Die Leute haben andere Interessen, andere Probleme. Natürlich gibt es auch Probleme, die wir alle haben, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass die Menschen auch sehr unterschiedlich sind, die Mentalität sehr unterschiedlich ist. Und man muss sich einfach mit den regionalen Gegebenheiten ganz, ganz intensiv auseinandersetzen, um authentisch zu sein und auch von den Einheimischen so als authentisch erkannt zu werden. Also die müssen sich wiederfinden, dann passt's. Ja. Und bei mir ist es so, du kannst nicht ein Buch nehmen und in eine andere Region versetzen oder gar in ein anderes Bundesland, das funktioniert nicht. Weil es ist wirklich immer auf die Region, auf die Region spezifisch zugeschnitten. Das ist mir ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgs.
Ja, ja. Und du arbeitest dann auch konsequent. Es ist jetzt, ich sag mal, die Arbeit ist ja nicht beendet, indem du Ende tippst und das Buch dann wegschickst an den Verlag. Du bist jetzt schon so lange in der Buchbranche. Was hast du da alles dazu gelernt oder lernen müssen?
Naja, am Anfang war es eigentlich am schwierigsten, weil als Normalsterblicher hast du keine Beziehungen zur Buchbranche. Ne? Also ich komme aus der Werbung ursprünglich, da hatte ich sehr, sehr viele Kontakte, aber mit Buchverlagen hat es nicht so gut ausgeschaut, vor allem im belletristischen Bereich. Damals hat es wirklich noch nicht viele Verlage gegeben, die Krimis verlegt haben. Die waren, die boomen ja jetzt erst und damit sind auch Verlage gekommen. Und es gab dann Gott sei Dank einen deutschen Verlag, einen eigentümergeführten Verlag, also für Deutschbegriff einen kleinen Verlag, den Gmeiner Verlag, der sich dafür interessiert hat. Ne? Aber es war, das Schwierigste war jetzt gar nicht, weniger bei den Steirer Krimis, weil da hatte ich schon ein bisschen einen Namen. Ich habe vorher schon zwei Thriller geschrieben, die nicht in der Steiermark spielen, sondern in der Karibik und auf Mallorca. Hat die Welt nicht interessiert. Die Verlage anfangs auch nicht, aber irgendwie habe ich es dann geschafft mit viel Hartnäckigkeit und dabei bleiben und mit meinem Mann, der mir Gott sei Dank immer gut zugeredet hat. Ne? Ja. Weil wenn du da zu Hause jemanden hast, sagt, willst du nicht einmal was Gescheites arbeiten?
Das ist nicht sehr hilfreich.
Dann wäre das jetzt nicht so konstruktiv und bei mir war es halt nicht so, obwohl es von außen viel, so aussieht, dass, als wäre ich so der Shootingstar gewesen damals. Das stimmt so nicht, weil wie gesagt, ich hatte schon zwei Bücher veröffentlicht und die eigentlich mehr oder weniger in den Sand gesetzt. Ja, weil es halt nicht, du brauchst so viel Glück dafür, ne? Du musst das richtige Buch zur richtigen Zeit, das richtige Thema. Ja, und wenn das, wenn ein Rädchen ins andere passt, dann rennt's halt, ne?
Weil da auch jeder Gast von mir eine andere Geschichte zu erzählen hat und einen anderen Zugang zum Schreiben. Was hat dich denn letztendlich motiviert, überhaupt mit dem Schreiben von Büchern anzufangen?
Ganz ehrlich, mir ist die Werbung so auf die Nerven gegangen. Ne? Ich meine, das war so ein Hamsterrad, das hat sich ewig weiter gedreht und im Grunde ist es ja dann egal, ob du für Windeln oder für, keine Ahnung, Kaffeefilter oder was immer Werbung machst, das ist immer dasselbe. Und es war dann schlussendlich auch so, dass auf der anderen Seite, sprich auf der Kundenseite, die sind immer jünger geworden, immer frisch gefangen von der Uni und das Rad immer neu erklären müssen und irgendwie es hat mich nicht mehr gefreut. Es hat mich nicht mehr interessiert, es war für mich nicht mehr spannend. Meine Motivation war nicht mehr da und insofern habe ich mir gedacht, so, ich hatte eine Idee für einen Thriller eben und habe mir gedacht, jetzt probiere ich das einmal aus, ob ich das kann, weil dass ich kurze Texte schreiben kann, das wusste ich. Aber ob es dann für einen Roman reicht, das weiß ich meinen ja nicht, wenn man es nicht ausprobiert. Ne? Das habe ich dann getan. Gott sei Dank.
Es musste spannend sein, also Krimi, Thriller.
Absolut, also das war eben der Idee geschuldet. Damals, wir haben sehr viel Zeit in der Karibik verbracht, von der Karibikinsel Antigua. Und mir hat ein befreundeter Arzt erzählt, der dort im Krankenhaus gearbeitet hat, im Privatspital, sie haben zu wenig Leichen, ja, für die Privatuni oder was weiß ich. Und sie müssen die Leichen eben auf die Insel bringen, vom Festland oder von anderen Inseln, weil es wird nicht genug gestorben auf der kleinen Insel. Und damals mussten sie eben wirklich, das waren damals 2.000 oder 3.000 Dollar, was viel Geld war, das ist ja ewig her. Und ich dachte, was für eine geile Idee, wenn ich groß bin, schreibe ich einen Thriller. Ja, und das war immer so in meinem Hinterkopf Und auch der Titel, witzigerweise, Hillary's Blut, der ist auch ganz witzig entstanden. Ich hatte damals einen Hund, einen Dalmatiner,
ja,
und war am Wilhelminenberg spazieren mit dem Hund. Und da war noch ein zweiter Dalmatiner, der hat Hillary geheißen. Und das, die war ganz jung und hat mit meinem Hund gespielt. Und plötzlich war mein Hund blutüberströmt. Ja? Und dann bin ich draufgekommen, dass die Hillary gezahnt hat und dass das eben das Blut, Hillary's Blut, okay, war eben so. Und dieser Titel, habe ich gedacht, Hillary's Blut ist eigentlich auch ein netter Titel, habe ich mir auch gemerkt. Dann. Und Jahre später wurde dann eben dieser Thriller draus.
Und das ist ein Buch draus.
Und das konnte nur ein Thriller werden, ne? Weil was soll ich denn mit Leichen und Inseln, und abgesehen davon lese ich das am liebsten.
Ja.
Also ich werde natürlich nichts schreiben, was ich selber nicht gern lesen möchte. Also mit Frauenromanen oder so Liebesromanen, ja, das hätte jetzt nicht viel gebracht. Da hätte ich sicherlich keinen, ja, vielleicht hätte ich einen hingebracht, aber sicherlich keine 20 oder was weiß ich, wie viele Bücher ich geschrieben habe.
Aber kannst du noch normal Krimis lesen? Überlegst du dann nicht, okay, das hätte ich vielleicht anders gemacht? Oder?
Natürlich kann ich sie nicht normal lesen.
Ja.
Nein,
ja,
unmöglich. Also sowieso nicht. Und dann, ich meine, ich war einmal in einer Jury für den Glauser, das ist ein vom Syndikat, von der deutschsprachigen Autorenvereinigung, in der Jury für die Debütromane, ne? Und das sind extrem viele, die eingereicht werden von den Verlagen. Also ich habe in dem Jahr, glaube ich, boah, keine Ahnung, 160 Romane, wenn ich jetzt gelesen, ist es zu viel gesagt, hineingelesen. Ne? Also die wenigsten catchen dich so, dass du dann wirklich sagst, boah, das will ich jetzt weiterlesen. Ja? Und es sind, die meisten sind, also von schlecht, dass man sich denkt, oh Gott, wer verlegt sowas, bis hin zu, ja, ist okay. Ja, und dann gibt's ganz wenige, die wirkliche Perlen sind, ja. Und unter diesen Perlen passiert's dann, und das ist besonders ärgerlich, wenn 30 Seiten vor Schluss irgendein Blödsinn passiert, wo du denkst, nein, das kann jetzt bitte nicht wahr sein. Also, Kommissar Zufall oder irgendwas komplett an den Haaren herbeigezogenes, ja. Und dann gibt's eben ganz wenige, die wirklich ganz, ganz toll sind, und die sind meistens dann aber ganz anders als das, was man kennt, ne? Also, da gibt's dann oft die Diskussion, ist das überhaupt ein Krimi? Ich lese aber sehr gerne deutschsprachige Kollegen,
ja,
und vor allem die erfolgreich sind. Weil mich das natürlich interessiert, was machen die?
Mhm.
Ja, also nicht, weil ich das jetzt abkupfe oder so, aber es ist halt interessant zu wissen, das Krimi-Genre ist so unterschiedlich, ne? Wie geht der das an und oder die? Also das ist, und ja, ich habe da natürlich auch meine Lieblinge und andere, die ich gar nicht lesen kann, obwohl sie erfolgreich sind, aber Geschmäcker sind ja auch bekanntlich verschieden. Es liebt ja auch nicht jeder meine Steirer-Krimis, muss ja auch nicht sein, kann ja auch nicht sein.
Ja. Ich habe damals nach diesen Harry Potter Büchern ganz spät mal reingelesen, weil mich interessiert hat, was macht sie so großartig?
Ja.
Warum sind die so ein Erfolg? Und also ich muss ja zugeben, mir haben die Filme besser gefallen als die Bücher, obwohl sie natürlich da auch in ein Genre rein eine Lücke entdeckt hat.
Und wir müssen ihr sehr, sehr dankbar sein, weil sie hat ganz viele Kinder zum Lesen gebracht.
Absolut, absolut. Und ich bin großer Fan auch ihrer Krimis, die unter dem Synonym Robert Galbraith.
Ja, ich muss gestehen, ich habe noch keine gelesen, weil ich mich wirklich auf die, wenn ich dazu komme, auf die deutschsprachigen fokussiere.
Mhm.
Ja, und da gibt's ja auch so viel.
Ja. Nein, ich freue mich, alles wenn lesen, ein neuer kommt von ihr. Ja. Da kommt glaube ich so, ja, alle zwei, es dauert immer ein bisschen, alle zwei, drei Jahre.
Ich habe so meine Lieblinge, die ich einfach, ja, die, ich bin draufgekommen, sie müssen es schaffen, so sofort Bilder im Kopf entstehen zu lassen.
Wer ist das?
Also, ich lasse jetzt Namen fallen, obwohl ich das normalerweise nicht tue. Ich mag die Inge Lönig sehr gerne.
Okay.
Die auch unter Ellen Sandberg schreibt.
Ah ja, also Ellen Sandberg, ja.
Aber Inge Lönig musst du mal lesen.
Okay, gut.
Ich liebe die Alex Bär mit den historischen Kriminalromanen. Die Frau schreibt sowas von gut. Ich knie, ganz ehrlich. Es gibt einige. Was mag ich denn noch? Es gibt Sabine Kleve, die schreibt auch unter mehreren Namen Thriller. Ich liebe ja Thriller eigentlich. Eigentlich mag ich ja gar keine so Ermittlerkrimis. Da bin ich hineingerutscht und ich habe es schon nach 80 Seiten beim Steirer Blut schon verflucht. weil ich einerseits gemerkt habe, es funktioniert super. Diese beiden Figuren, Sandra Moser, Sascha Bergmann, funktionieren sensationell. Und irgendwie war mir auch klar, das wird jetzt eine Serie. Aber ich habe damals gesagt zu meinem Mann, boah, wir sehen, wie wir jetzt gehen mit der Donna Leon. Ich werde bis bei meinem Lebensende Steirer-Krimis schreiben. Diese Polizeiarbeit, das geht mir so auf die Nerven. Und das ist tatsächlich so. Du musst ja jedes Mal diese ganze Polizeiarbeit durchtanzen. Ja?
Ja.
Und du kannst es ja schon nicht mehr. Es ändert sich natürlich sehr vieles, vor allem wenn du jetzt schaust. Die letzten, man macht 14 Jahre, da war die Technik noch ganz woanders, die Möglichkeiten ganz woanders. Und du musst dich da eh ständig mitentwickeln. Ja? Das macht es ja dann wieder spannender. Aber in Wahrheit ist es immer das, und auch ich meine diese Fragerei, wo waren Sie an? Ja, das irgendwann nervt dich das nur mal an und das versuche ich dann immer zu umgehen und irgendwie andere Perspektiven einzubauen und irgendwas zu machen, was das Ganze für mich spannender macht, weil ich meine, für die Leser wird es eh spannend, aber ich meine, ich will mich ja auch nicht langweilen beim Schreiben.
Ne? Weil wir auch gerade noch, oder du hast Buchtipps Autorinnen genannt, die du magst, Autoren. Jetzt ganz kurze Pause für dich und wir hören rein, welcher Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz für den Oktober kommt. Für den Buchtipp im Oktober bin ich wieder mal bei Mario Ladic von der Stadtbibliothek Graz. Wir sind in meiner Lieblingszweigstelle in Graz Nord. Und ja, Mario, für uns ist ja fast ein Jubiläum. Du hast damals im November 2023 den ersten Buchtipp für die Podcast-Folge geliefert und ich bin gespannt, was es heute geworden ist. Damals waren es die Kurzgeschichten von Lydia Davis, Kann's nicht und will's nicht. Was ist es diesmal geworden?
Ja, hallo, freut mich, dass ich wieder was vorstellen darf. Ich nutze die Gelegenheit ja gern, um so ein paar Geheimtipps an den Mann, an die Frau zu bringen. Diesmal habe ich mich entschieden für, ich hoffe, ich spreche den Namen halbwegs richtig aus, Willem L. Schott, ein flämischer Autor mit dem wunderbaren kleinen Roman Käse. Es ist kein Gourmet-Krimi, sondern einer der witzigsten Romane, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Es ist ja für Bibliothekare oder für mich zumindest als Bibliothekar oft eine sehr große Herausforderung, lustige Literatur zu empfehlen. Bei dem Roman habe ich wirklich sehr, sehr lachen müssen. Der Autor ist eine sehr interessante Figur, weil er hat eigentlich Alfons de Ritter geheißen, hat eine Werbeagentur geleitet und in seiner Freizeit unter Pseudonym Romane geschrieben, von denen seine Familie gar nichts gewusst hat. Heute sind seine Romane, 11 Romane insgesamt hat er geschrieben, eigentlich Klassiker in der niederländischsprachigen Literatur. Käse war sein erfolgreichster Roman, ist 1933 erschienen, 1952 erstmals auf Deutsch und jetzt vor ein paar Jahren wiederentdeckt worden, weil das Thema eigentlich sehr aktuell ist. Stichwort Startups, Stichwort berufliche Selbstverwirklichung. Worum geht's? Es geht um den kleinen Büroangestellten Franz Lahmanns, der den sozialen Aufstieg wagen will. Und er bekommt diese Chance eigentlich durch Zufall, weil ihm angeboten wird, Großhandelsvertreter für, dreimal darf man raten, Käse zu werden, und zwar in Belgien und Luxemburg. Dieser Franz Lahmanns hat zwar keine Ahnung vom Großhandel und auch nicht viel Idee, was Käse betrifft, also er mag Käse eigentlich gar nicht, aber nichtsdestotrotz nimmt er diese Möglichkeit an und sein erster Auftrag besteht darin, die Lagerung und Liefer- und Verkauf von 20 Tonnen Edamer.
Ich sehe, du hast ja eine Stelle markiert und du wirst uns auch ein bisschen was daraus vorlesen.
Ja, dieser Franz Lahmanns sieht sich mit den verschiedensten Problemen eigentlich konfrontiert, wie er jetzt da so zum Unternehmer wird. Das erste Problem ist schon mal die Namensfindung für sein Unternehmen. Ich begann mit dem einfachen Käsehandel. Wenn aber mein Name nicht darunter steht, ist es zu unbestimmt. Käsehandel, Verdussenstraat 170, Antwerpen. Sieht verdächtig aus. Als ob etwas vertuscht werden soll, als ob Würmer in dem Käse wären. Dann kam ich auf allgemeine Käsehandlung. Das war schon besser. Aber ein Firmenname in unserer Muttersprache klingt so nackt, finde ich, so übertrieben deutlich, so schmucklos. Daraufhin versuchte ich Commerce Général de Fromage. Klingt besser. Und Fromage ist weniger käsig als Käse. Commerce Général de Fromage Hollandaise ist ein weiterer Schritt nach vorn. Dadurch halte ich mir sicher einen Haufen Leute vom Leib, die Gruyère oder Chester brauchen, während ich doch nur Edamer vertreibe. Entreprise Générale de Fromage Hollandaise, das hat Klang. Doch Entreprise bedeutet Unternehmen und ich unternehme eigentlich nichts. Ich lagere einfach Käse ein und verkaufe ihn. Also Entrepots Générale de Fromage Hollandaise. Aber das Einlagern ist Nebensache. Das mache ich übrigens nicht einmal selbst, denn ich will all den Käse nicht in meinem Haus haben. Der Verkauf ist die Hauptsache und kennzeichnend für meinen Betrieb. Der Umsatz, was die Engländer Trading nennen. General Cheese Trading Company. Ich fange an, Licht zu sehen. Ich spüre, dass ich mein Ziel erreichen werde. Antwerp Cheese Trading Company oder vielleicht General Adam Cheese Trading Company? Solange der Käse drin ist, wird es nicht gehen. Der muss durch etwas anderes ersetzt werden. Nahrungsmittel, Milchprodukte oder etwas in der Art. General Antwerp Feeding Products Association? Heureka. Die Anfangsbuchstaben bilden das Wort GAFPA. Ein echtes Schlagwort. Kaufen Sie Ihren Käse lieber bei der GAFPA, mein Herr. GAFPA-Käse ist kein Käse, sondern Honig, mein Herr. Später wird das Käse von selbst verschwinden, denn GAFPA wird rasch ein Synonym für vollfetten Edamer. Ich habe zum Frühstück ein einziges Brötchen und ein Stück GAFPA gegessen. So weit muss ich es bringen.
Vielen Dank. Ich merke schon, für dieses Buch muss man nicht unbedingt Käseliebhaberin oder Käseliebhaber sein. Wem würdest du es empfehlen?
Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr witziger Roman, sehr sarkastisch, sehr dünn, also auch wenn jetzt jemand nicht so unbedingt viel Leser ist, das hat man gleich mal geschafft, 150 Seiten. Und es ist kaum zu glauben, dass er eigentlich relativ alt ist, sprachlich sehr toll. Und er ist natürlich aktuell mit den Ich-AGs und so weiter, Startups. Und was ich sehr interessant gefunden habe, ist, dass dieses Buch in Holland nach wie vor bei Existenzgründerseminaren eingesetzt wird, um zu zeigen, wie man es nicht macht.
Also auch was für die Unternehmer unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, ein älterer Roman, neu entdeckt von Mario Hladic, Willem Elschot Käse. Vielen Dank.
Danke.
Noch mehr Buchtipps von dir, Kolleginnen und Kollegen, die du gerne liest?
Beate Maxhorn zum Beispiel. Mhm.
Sarah Pauli.
Ja,
eine Legende.
Und jetzt auch die neuen, die in der Wachau spielen, die Weinkrimis oder die kulinarischen Krimis. Sarah Pauli hat bei mir einen Gastauftritt im Steirer Tanz, respektive auch ihr Chefinspektor Stein. Und umgekehrt habe ich ihr auch für einen Wien-Krimi, wo die Sarah Pauli nach Graz kommt, auch meinen Chefinspektor Bergmann und die Sandra Mohr.
Verliehen,
ja. Ist ein Austauschprogramm quasi.
Ja,
und es ist nett, weil wir viele Leserüberschneidungen haben, weil offensichtlich treffen wir denselben Nerv der Leserinnen und Leser. Ich mehr Leser auch noch. Viel mehr Leserinnen.
Ja.
Ja. Und die finden das dann immer lustig, wenn die Figur von der Beate bei mir auftaucht. Und umgekehrt.
Ja, das ist natürlich spannend, ja. Vor allem eben, wenn man wirklich beide ja, gerne liest. Das wollte ich vorher noch fragen. Stichwort Recherche. Wie weit gehst du bei deiner Recherche im vorigen Buch? Da war auch die Jagd das Thema zum Beispiel. Hast du schießen gelernt? Kannst du jagen? Bist du Jägerin?
Also mir wurde ja unterstellt, ich sei Jägerin, weil ich so akribisch recherchiert habe und so viele Details drinnen sind, die Gott sei Dank alle im Glossar stehen, also man kann es auch als Nichtjäger lesen. Aber wenn ich mich in eine Thematik verbeiße, dann ist das halt auch, da muss das Hand und Fuß haben. Also ich wollte da nicht so oberflächlich drüber, böser Jäger, Bambi tot und so weiter. Das finde ich grässlich, wenn das jemand macht, diese Klischeefiguren. Und ich wollte das einfach wirklich so zeigen, wie es ist oder wie es sein sollte. Das Ideal der Jagd. Ja, also es ist ja nicht immer so. Es gibt schon noch die bösen Jäger am Stammtisch, die sich niederkübeln. Aber das ist eigentlich nicht mehr die Realität und es sollte sie auch nicht sein. Und mir war das wichtig, weil ich finde die Jagd sehr wichtig und richtig. Wir brauchen die Jagd und deswegen war es mir ein Anliegen, die auch so darzustellen, wie sie ist, abgesehen davon, dass hier bei uns die Jäger ein- und ausgehen und mein Schlafzimmer direkt über der Wildkammer ist. Also ich sitze an der Quelle. Ich habe auch immer gutes Rehfleisch. Ich liebe Wild. Das ist das gesündeste Fleisch, das es nur gibt. Ja? Also die Tiere sind weder hormonbelastet, noch sind sie irgendwie sonst verpestet oder im Normalfall, im Idealfall auch nicht gestresst, wenn sie sterben. Wenn du sie schnell und richtig triffst und nicht hetzt. Also das ist im Prinzip das gesündeste, was machen. Also sie ernähren sich aus unseren heimischen Wäldern.
Ja, stimmt.
Und ich weiß nicht, warum viele Leute sich nicht drüber trauen. Und das ist ja auch schwer zu bekommen. Also im Supermarkt, glaube ich, bist du es nicht so wirklich. Ne? Aber gut, jetzt in der Steiermark ist das natürlich Gott sei Dank leichter. Und bei mir sowieso, weil ich brauchst du den Jahre sagen, was ich gern hätte. Ja, und so gibt es bei mir halt dann zum Beispiel Rehburger.
Also du verarbeitest
natürlich, das selbstverständlich. Nein, also ich meine, es wird zerwirkt, das machen die Jäger, logischerweise. Ja. Aber ich verarbeite, natürlich koche ich damit, ja.
Stehst du gerne in der Küche?
Ich stehe gerne in der Küche, ja, sehr gerne.
Also wer kocht bei euch mehr, du oder dein Mann?
Ich, Also er darf zureichen, er darf schnippeln, er ist Mise en place Weltmeister, also er darf alles schneiden, was ich lege es ihm hin und er macht das wunderbar und dann zaubere ich was draus.
Und bei der Polizei hast du da gute Quellen, Bezugspersonen, weil du auch gesagt hast, die Ermittlungsarbeit hat sich ja sehr verändert mit den Jahren.
Ja, also ich habe, wenn Fragen auftauchen, habe ich jemanden bei der Landespolizeidirektion, allerdings Salzburg, aber der hat auch Krimis geschrieben früher, aber das ist egal. Also wenn ich jetzt in der Steiermark was bräuchte, würde ich es auch rausbekommen, das ist gar kein Ding. Und anscheinend mache ich nicht so viel falsch, weil ich sehr viele Polizisten unter meinen Fans habe, interessanterweise.
Ja, die kontrollieren wahrscheinlich.
Ja, und letztens war einer bei mir und wollte mich niederflaumen, so ich weiß nicht mehr, was das war, es ging um eine Waffe. Und dann bin ich drauf gekommen, er meint aber gar nicht das Buch, sondern er meint einen Film. Und ich sagte, bitte nicht bei mir beschweren, ja, weil ich meine, ich kriege zwar die Drehbücher und wenn mir was auffällt, sage ich das auch, wenn zum Beispiel nicht unterschieden wird zwischen Erwürgen und Erdrosseln. Es ist ein komplett anderer Tod, komplett. Ja. Und wenn ich merke, okay, das geht dann nämlich nach hinten los, ne? Also ja nicht nur, was mich anbelangt, sondern auch die Filmproduktion, ne? Weil die kriegen ja dann auch die blöden Meldungen. Und da schaue ich dann schon, dass das korrekt ist, ne?
Was ist der Unterschied zwischen Erwürgen und Erdrosseln?
Okay. Erwürgen, du erwürgst jemanden mit den Händen, den bloßen Händen, und er bekommt keine Luft mehr. So. Erdrosseln tust du du strangulierst ihn, also mit irgendeinem Gegenstand und sperrst die Blutzufuhr zum Gehirn ab. Das heißt, es ist er erstickt nicht, sondern das Gehirn bekommt keinen Sauerstoff mehr. Also ein komplett anderer Tod.
Ja. Wie du es gelernt.
Ja. Frag den Profi.
Red mal ein bisschen über dein neues Buch, Steirer Zorn.
Ja.
Ich durfte hineinlesen. Ich durfte es ganz lesen.
Spannend, gell?
Es hat mich sehr gecatcht.
Ja.
Zum einen wegen der Handlung und zum anderen, weil es genau in der Gegend spielt, in der ich aufgewachsen bin. Also mir sind die Orte vertraut gewesen, sogar diverse Menschen. Ich kenne die Käserei, die vorkommt im Buch. Erinnere mich noch, dass mein Papa damals oft wirklich den hervorragenden Camembert von dort gebracht hat. Den haben wir alle sehr genossen.
Die haben Rohmilchkäse haben sie und das ist eben sehr weit verbreitet. Also ich habe ja auch 6 Jahre jetzt im Schilcherland gelebt und da begegnest du diesem Käse natürlich an allen Enden.
Ja, also es war wirklich, hat mich eben sehr, sehr gecatcht. Und was darfst du zur Handlung sagen? Was kannst du uns verraten? Worum geht's?
Ja, ich meine, verraten kann ich, dass es am Rheinischkogel spielt.
Ja.
Dazu kann ich, muss ich verraten, dass ich als Kind, als Volksschulkind, dort ins Ferienlager geschickt wurde. 2-mal. Also mit 7 und mit 8 Jahren. Und mich dort sehr wohl gefühlt habe. Ja. Also es war ein Ferienlager, wirklich. Also es war nichts Böses. Also alles, was jetzt in der Geschichte gelesen wurde, hat nichts mit mir zu tun, ist wirklich fiktiv. Mhm. Also ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Das war für mich die große Freiheit als Kind aus der grauen Stadt mit dem grauen Haus vor der Nase, eigentlich eingesperrt, mehr oder weniger nichts Grünes. War das die große Freiheit, der Wald. Die Liebe zum Wald wurde dort gesät. Ne. Und da ist ja viel Wald, wie wir wissen. Es war für mich herrlich, ne? Die Schwarmalbrocken, die Schwarzbären, Wald und einfach frei sein und spielen und mit anderen Kindern. Also das war toll. Und Zufall oder nicht, habe ich dann, wie ich in die Steiermark gezogen bin, vor fast 10 Jahren, und auch wieder Zufall, ich habe mich dieses Haus gefunden. Am Rheinischkogel, mitten im Wald. Ja? Also wirklich ganz in der Nähe von diesem Ferienlager. Und natürlich bin ich, dadurch, dass ich so nah gewohnt habe, immer wieder an diesem Haus, an diesem alten Ferienlager vorbeigekommen, das mittlerweile komplett verfallen ist. Also das ist, und es waren Vandalen drinnen, also es steht leer, es waren Vandalen drinnen, es ist ein sogenannter Lost Place.
Ja.
Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich genial, das eignet sich wunderbar als Tatort. Ja, und deswegen ist das der Tatort geworden.
Ist es, würdest du sagen, dein persönlichstes Buch?
Nein, also das hat, wie gesagt, es hat natürlich schon was mit mir zu tun. Was es mit mir zu tun hat, ist, es führt zurück in die 70er Jahre. Es ist ein aktueller Kriminalfall, aber es gibt eine zweite Handlungsebene, die eben in die Geschichte dieses Hauses zurückführt. Und da spielt das Tagebuch eines 13-jährigen Mädchens eine Rolle, das in den 70er Jahren 13 Jahre alt war. Eine ziemlich heftige Geschichte, die ich am Stück geschrieben habe, und das war fast unerträglich, aber ich habe sie dann in kleinen Dosen eingeschoben in die zeitgenössische Handlung. Insofern ist es, denke ich, ein sehr spannendes, dramaturgisches Ding geworden, aber es wird viele catchen, ja, viele Frauen, aber ich glaube, es ist erträglich, wenn du jetzt nicht das komplette Trauma hast. Aber das kann sowieso immer passieren. Das ist mir sogar mal bei einer Lesung passiert, dass eine Frau rausgegangen ist, weil ich eine Stelle gelesen habe, die ich dann nie wieder gelesen habe, die das einfach so getriggert hat, weil sie halt was erlebt hat. Und die ist dann nachher zu mir gekommen, wieder, also ist dann wieder reingekommen, sie hat sich entschuldigt, es hat nichts mit mir zu tun, aber sie war so, sie hat jetzt rausgehen müssen, weil das war meine Lehre und ich habe es nicht mehr gelesen. Also es kann jeder entscheiden, ob er das lesen möchte, aber ich präsentiere es jetzt nicht so, ich haus jetzt niemand an den Kopf, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen heftig.
Ja. Beim Lesen hat sich auch eine Gemeinsamkeit zwischen mir und der Sandra Mohr gezeigt. Wir finden beide Puppen gruselig.
Also es hält sich in Grenzen, sagen wir so, aber ich habe mal noch in meiner Werbezeit in einem Haus gedreht, wo lauter alte Puppen gesessen sind und das war wirklich gruselig. Ja, weil ich mich jetzt auch frage, was macht ein erwachsener Mensch mit Tausenden von Puppen?
Ja.
Und diese Puppenaugen, die dich an, und natürlich so ein alter Teddybär oder so eine alte Puppe, die da irgendwie so eh schon komplett zerschlissen ist, das hat noch einmal einen besonderen Gruselfaktor.
Also wie viel Claudia Rosbacher steckt denn auch in der Sandra Mohr?
Ein bisschen, aber nicht sehr viel. Eigentlich nervt sie mich mehr. Aber gut, ich nerve mich ja selber auch manchmal. Also das Kontrollierte ist schon, bin ich schon. Ehrgeizig bin ich auch, aber ich gehe nicht in den Keller lachen. Also da bin ich dann mehr der Bergmann. Ja. Es steckt in beiden Figuren was von mir, aber ich bin weder der Bergmann noch die Sandra Mohr.
Ja, ja. Die beiden begleiten dich schon sehr lange. Fällt dann auch das Schreiben eigentlich leichter von Buch zu Buch? Wie die beiden miteinander umgehen, wie sie sich entwickeln?
Nein, nicht wirklich, weil man möchte sich auch nicht wiederholen. Also sie entwickeln sich miteinander und in der Zeit, in der das Buch spielt. Natürlich hat der Leser eine Erwartungshaltung, ja. Das ist immer so ein spezieller Schmäh zwischen den beiden, ne? Und den braucht's auch, weil das ist auch Teil des Erfolgs. Aber das ist dann auch immer irgendwie schwieriger, also das zu treffen. Und das Witzige ist ja auch, dass diese Zeiten sich so geändert haben, ja. Es ist ja jetzt, du darfst ja eigentlich überhaupt nicht mehr, keine Witze mehr machen, ne? Und schon gar nicht, wenn es in Richtung Sexismus geht. Das ist aber der Bergmann. Ich meine, ich kann jetzt den Bergmann nicht da spricht überhaupt nichts mehr. Und witzigerweise funktioniert das auch noch im Fernsehen, obwohl die Leute so hysterisch sind und sich so empören wegen jedem Halbsatz. Ja. Irgendwie funktioniert es und es gibt offensichtlich noch genug Leute, die meinen Humor teilen, Gott sei Dank.
Ja.
Wenn das nicht mehr der Fall ist, ja, dann muss ich eh aufhören. Ich habe sogar mal eine Zuschrift bekommen, wie kann eine Frau nur so sexistisch sein? Weil der Sascha Bergmann irgendwas gesagt hat, ja. Ich meine, das ist eine Figur. Ja. Aber wenn der jetzt was sagt, bin ich jetzt gleich ganz sexistisch? Ich meine, ja, okay. Nicht lesen ist auch eine Option.
Mit jedem neuen Buch steht auch immer eine Lesetour an. Du machst das auch ja schon seit vielen, vielen Jahren und hast sicher vieles schon erlebt. Gibt es irgendwas, was du gerne weitererzählen möchtest? Ob es heißt jetzt negativ oder positiv, die schlimmste Lesung, die schönste Lesung?
Ja, die schlimmste Lesung war wahrscheinlich eine meiner ersten, wo zwei Leute waren. Und einer davon war mein Mann. Das war so ziemlich die schlimmste Lesung. Aber gut, das war auch in einem Einkaufszentrum und das hat sich sowieso als nicht besonders gutes Pflaster für Lesungen herauskristallisiert. Also da bin ich nicht die Einzige gewesen, die so quasi kein Publikum hatte. Nein, also, das ist ganz unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich. Es ist halt immer unglaublich, wie manche Leute sich identifizieren mit dem Buch und die teilweise die Bücher besser kennen als ich. Ja, wenn dann jetzt einer steht und sagt, ja, zum Beispiel beim zweiten Buch habe ich eine Lesung gehabt in Fürstenfeld und einer steht vor mir und sagt, ja, und der Papa von der Sandra Mohr ist ja auch aus Fürstenfeld. Und ich so, ja. Also ich habe halt irgendwas hineingeschrieben im ersten Buch, dass der Vater abgepostet ist und halt nach Fürstenfeld. Der hätte auch irgendwo hin. Ganz ehrlich, ich habe es nicht mehr gewusst. Ja. Jetzt weiß ich es natürlich, weil ich mir es für ewig merken werde. Und es ist ganz toll, wie sich die Leute identifizieren und auch, was sie für eine Freude haben und sich auf das nächste Buch freuen. Das ist für mich unglaublich eigentlich. Das motiviert mich auch zum Weiterschreiben, ganz ehrlich, weil für mich müsste ich es nicht mehr machen. Ja,
okay.
Also ich mache es wirklich sehr, sehr gerne, weil so viele Leute so eine Freude haben damit. Und so eine schöne Stunde damit verbringen und irgendwie mir zurückgespielt wird, dass sie es wie Freunde treffen und sie wollen wissen, wie es weitergeht. Und die Standardfrage ist natürlich, kommen die beiden jemals zusammen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Aber möchtest du auch mal eine neue Reihe starten oder auch ein Standalone schreiben?
Also ich habe schon zwei Standalones geschrieben und wie gesagt, da hat die Welt nicht drauf gewartet, obwohl die dann auch schon nochmal verlegt worden sind von meiner Verlag, als ich dann schon bekannt war.
Yeah.
Das, gut, das eine ist zwar in die zweite Auflage gegangen, aber das ist weit weg von den Verkaufszahlen von Steirer Krimis. Und ich fürchte, die Leute wollen von mir nichts anderes als Steirer Krimis. Ich bin so gebrannt, Marc. Das ist so wie gesagt, Donna Leon, Venedig.
Ja.
Ich meine, ja, vielleicht schreibt sie was anderes. Aber
ist ja nicht das Schlechteste, oder? Das ist
die Nein, eh nicht. Jammern auf hohem Niveau. Jammern auf hohem Niveau, sage ich immer. Also es gibt schlimmere Schicksale.
Ja, und vor allem kommen dann eben auch noch viele Steirer Krimis, wenn du das so weiter praktizierst, auf die wir uns natürlich alle freuen.
Ja, sehr, sehr. Und der 14. Ne? Also am 15. schreibe ich gerade. Ich wundere mich immer, wo die Jahre hinkommen, aber wenn ich dann die Steirer Krimis zähle, dann weiß ich, wo sie sind.
Ja, wäre meine nächste Frage gewesen, eben arbeitest du schon am nächsten?
Ja, tatsächlich tue ich das am zweiten Z, also am nächsten Z, Following Z, der in Graz spielt.
Mhm. Viele deiner Bücher sind ja auch verfilmt. Die Steirer Krimis sind ein Begriff für alle, die gerne Krimis im Fernsehen anschauen. Und du hast ja selber schon Auftritte gehabt oder
ja.
Hast erst jetzt wieder Dreharbeiten hinter dir?
Ich habe schon mehrfach so die sogenannte Cameo-Auftritte gehabt, ja. Ne, so durchs Bild huschen. Zweimal hat mich der Regisseur rausgeschnitten, weil er am Ende zu lang war und irgendwie Minuten gesucht hat, die er weg, oder Sekunden gesucht hat, die er wegschneiden kann.
Schneller durchs Bild laufen.
Und das sind halt keine wesentlichen Szenen gewesen. Also ich bin einmal im Steirer Rausstrahlen, aber so kurz, dass ich also selber sehr schnell schauen muss, ja, als Spuren, also mit so einem hübschen weißen Overall, Spurensicherung, da schaue ich ihm das Gewehr an oder so. Im Steirer Gift bin ich durchs Bild gegangen, da hat er mich rausgeschnitten. Im Steirer Kind hat er mich rausgeschnitten und jetzt hat er gesagt, das ist wie verflucht und verhext, jetzt kriegst du für meine Sprechrolle, damit ich dich nicht mehr rausschneiden kann. Und das war jetzt eben für Steirer Wahn.
Ja.
Das ist die Geschichte mit den Apfelmännern. Die ist jetzt gerade abgedreht worden und da spiele ich eine verdeckte Ermittlerin und ich hoffe, er schneidet mich jetzt nicht mehr raus, weil sonst muss er irgendwie, hat er ein Anschlussproblem.
Und was sagen dann die beiden Hauptprotagonisten? Sascha Bergmann in echt, Sandra Mohr, wie ist das, wenn man die dann trifft, diese Figuren, oder wenn sie dich treffen,
also der Sascha Bergmann ist perfekt besetzt mit dem Harry Prinz und ja. Wirklich, das ist Sascha Bergmann, wie er lebt und lebt, er hat die Rolle von, also wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, damals noch mit der Miriam Steiner, Sandra Mohr, habe ich gedacht, bist du deppert, Bergmann lebt, ne? Das ist unglaublich, ja. Nämlich auch, wie er diesen Schmäh rüberbringt. Das ist nämlich nicht so leicht. Ne? Also das ist nicht so einfach, dass du, weil er ist ja Wiener, der ja. Bergmann und auch der Harry, wobei er inzwischen schon übersiedelt ist, habe ihn schon eingesteuert. und das ist nicht so leicht, da nicht ins Proletoide und Unsympathische abzurutschen. Ne? Gerade mit diesem Schmäh. Aber ja. Das macht ihn halt auch liebenswert und er macht das auch liebenswert. Und er weiß es auch zu schätzen, dass ich quasi, er bezeichnet ihn als seine Mama. Wo es jetzt nicht so schmeichelhaft ist, weil eigentlich bin ich jünger als er. Aber gut. Aber ich weiß, wie er es meint. Ich glaube, er ist sehr froh, weil es ist auch seine erste Hauptrolle. Ja, also man spielt jetzt sehr viel, man sieht ihn sehr oft, aber er ist durch die Steirer Krimis, durch den Bergmann ist er halt, hat er so ein eigenständiges Profil bekommen. Und ich finde, er ist ein super Schauspieler, weil wenn man sich nämlich jetzt die Bodensee-Krimis anschaut, wo er auch einen Chefinspektor spielt, das ist zwar nicht die Hauptrolle, aber trotzdem, es ist dasselbe Mensch in demselben Beruf, an einem anderen Ort, okay, und das spielt er komplett anders. Also nicht nur, weil er anders gestylt ist, sondern er spielt es komplett anders. Und das macht für mich einen großartigen Schauspieler aus, ja, dass er sich nicht selber spielt. Weil es gibt so viele, die sich immer nur selber spielen, die immer gleich besetzt werden, die immer nur dasselbe spielen, wo du denkst, ja, okay, jetzt
langsam
wieder keine Namen. Sandra Mohr, das ist ja wieder so eine eigene Geschichte, ne? Meine Protagonistin, die haben es mir ja rausgeschossen, ne? Weil die Miriam Stein war nicht nur schwanger, sie war tatsächlich schwanger mit dem zweiten Kind und sie wollte einfach nicht zwei Steirer Krimis im Jahr mehr drehen, weil sie eben auf die Kinder und auch andere Sachen noch, also Kapazität für andere Sachen noch frei haben wollte, für andere Filme. Und dann hat der Herr Murnberger beschlossen, die Sandra Mohr zu erschießen. Meine Protagonistin abzuknallen. Ich meine, das war natürlich ein Thema, wir haben das schon besprochen. Ja. Mir wäre es lieber gewesen, hätte sie nachbesetzt.
Wurdest du schon gefragt?
Ja, ich hätte es auch abdrehen können. Ich habe schon mit mir gehadert. Ich habe mir schon gedacht, das schießt mir meine Hauptfigur raus. Ne? Die kann ich so mit meinen Büchern machen. Ne? Aber ich habe mir gedacht, okay, was soll's, abdrehen kann ich es noch immer. Ich kann auch immer sagen, okay, das war's jetzt. Keine Steirer Krimis werden mehr verfilmt. Aber dann habe ich gedacht, nein, das ist auch schade. Ja, weil, mein Gott, dann ist es halt ein Spin-off mit dem Bergmann und er kriegt eine neue Figur. Und jetzt hat er eben die Anna, da gibt es ja bei mir auch, gecastet, die Anna Unterberger, als Anni Sulmtaler. Bei mir heißt sie Thaler, weil Sulmtaler ist ein Händel und wurscht.
Das ist mir aufgefallen, ja.
Ja, und schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Also, aber also ich finde, die Filme stehen und fallen mit dem Sascha Bergmann, Harry Prinz. Also wenn der Harry aufhört, dann gibt es keine Steirerkrennis mehr. Das
dann hoffen wir, dass er weitermacht.
Ja.
Wirst du in die Schauspielbranche wechseln oder bleibst du doch Autorin?
Ich glaube, das hätte ich mir früher überlegen müssen. Für Frauen in meinem Alter gibt es keine Rollen. Oder so zu wenige. Nein, das überlasse ich denen, die es können. Ich meine, so ab und zu mache ich es gerne, das Set. Ja. Aber jetzt jetzt wirklich als Schauspieler, also es ist schon, die drehen immer zwei Steirer-Krimis am Stück. Ja.
Aha,
okay. Also jetzt drehen sie noch eine Spin-off-Folge. Also das geht über Wochen, Monate. Und die Zeiten sind auch nicht ohne, weil es gibt auch viele Nachtdrehs. Also das ist schon anstrengend.
Ja. Claudia, wärst du so lieb und würdest ein kurzes Stück aus dem neuen Steirer Krimi aus Steirerzahn vorlesen?
Sehr, sehr gerne. Dazu muss ich noch sagen, ich habe schon erzählt, diesen Lost Place am Rheinischkogel.
Mhm.
Es gibt einen jungen Mann, einen Fotografen, einen Hobbyfotografen, so einen Lost Places Fotograf, den ich da hineingeschickt habe. Ja, in dieses verfallene Haus, verbotenerweise natürlich, bitte nicht nachmachen, ganz schlecht.
Nachlesen.
Weil sonst passiert Folgendes. Man könnte nämlich auch durch den morschen Fußboden durchbrechen. Christian verlor den Halt. Er stürzte in die Tiefe, schlug hart mit dem Rücken auf. Die Luft blieb ihm weg. Er konnte nicht atmen. Reglos lag er auf dem Boden und starrte mit weit aufgerissenen Augen auf die Lücke, die hoch über ihm klaffte. Während er noch immer nach Luft drang, versuchte er zu begreifen, was geschehen war. Seine Gedanken überschlugen sich, bis ihm dämmerte, dass er die Falltür im Flur übersehen haben musste. Endlich füllte sich seine Lunge mit Luft. Ein eigentümlicher Geruch brachte ihn zum Husten. Warum spürte er seine Beine nicht? So sehr er sich auch anstrengte, er konnte sich nicht bewegen. Verzweifelt drosch er mit den Fäusten auf seine Oberschenkel ein, spürte jedoch nichts. Er holte tief Luft. Dann schrie er um Hilfe, so laut er konnte. Es war sinnlos. Wer sollte ihn hier unten hören? Außer den abertausenden Fliegen, die ihn umschwirrten. Der Geruch im Keller verursachte ihm Übelkeit. Was war das? Fäkalien? Oder Tierkadaver? Langsam drehte er den Kopf zur Seite. Ein kühler Luftzug streifte sein Gesicht. Durch das zerbrochene Kellerfenster drang Tageslicht. Das Handy! Wo war sein Handy? Er blickte sich panisch um, tastete den Boden ab. Er musste auf die Trümmer der Holzleiter und der Falltür gestürzt sein, die unter ihm zerbrochen waren. Keinen Meter von ihm entfernt lag sein Rucksack. Er streckte den Arm aus, erreichte einen Riemen, schaffte es, ihn zu sich zu ziehen. Sein Handy fand er im Seitenfach. Kein Netz, verdammt! Der Akku stand bei 31%. Mit zittrigen Händen drehte er das Mobiltelefon in alle Richtungen, hob und senkte es immer wieder, während er auf das Display starrte. Das durfte doch nicht wahr sein! In diesem verfluchten Keller war ein Funkloch! Nicht einmal einen Notruf konnte er absetzen! Er schaltete die Handytaschenlampe ein. Das grelle Licht wanderte durch den Keller. Was war das dort hinten? Auf dem Boden lag etwas, das sein Verstand nicht gleich erfasste. Ein totes Tier? Nein, das war kein Tier. Dort lag ein toter Mensch, der aus leeren Augenhöhlen anstarrte. Lange weiße Haare wuchsen aus dem Schädel. Der Mund war weit aufgerissen und schief. Am Ohr nagte eine Ratte. Dort drüben saß noch eine. Überall waren diese Viecher. Voller Grauen wandte er sich ab und schrie erneut los. Was für ein Albtraum! Er wollte aufwachen, doch er war wach und er spürte seine Beine nicht. Die Erkenntnis traf ihn hart. Aus eigener Kraft würde er den Keller nicht mehr verlassen können, weder durch die Lücke in der Decke noch durch das winzige Fenster, das mindestens 2 Meter vom Boden entfernt war. Die Ratten würden an seinem lebendigen Leib nagen, bevor er in diesem Drecksloch verreckte, in Gesellschaft einer Leiche, deren Schicksal er demnächst teilen würde. Christian schlug die Hände vors Gesicht und brach in Tränen aus.
Dankeschön. Gänsehaut.
Ich spoilere, er überlebt.
Aber es ist definitiv kein cozy crime.
No, und es stellt sich dann jetzt natürlich die Frage, wer diese Person, diese Leiche, wer das ist. Mhm. Und jo.
Erkundest du manchmal selbst solche Lost Places?
Nein, ich bin ja viel zu feig, das kann ja wirklich passieren. Nein, abgesehen davon, dieses Haus ist im Besitz eines ja, egal, eines sehr aufmerksamen Menschen, der dieses Haus überwacht und nicht, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Also da würde ich jetzt nicht hineingehen. Abgesehen davon ist es gruselig. Ich habe Fotos gefunden, die ich verwenden darf. Ich werde sie auf meine Homepage stellen, glaube ich.
Oh ja.
Zum Nachschauen. Weil die sind, da sieht man, wie gruselig das ist, so Schimmel an den Decken, bisschen, und ich meine, das Arge ist ja, ich war ja da früher drinnen, ne? Und das hat, das war, also diese Betten, diese alten Eisenbetten, die komplett abgeschlagen sind und die Matratzen zerfetzt und schimmelig und, ja,
und so. Ja, der perfekte Tatort, oder?
Der perfekte Tatort, fand ich.
Claudia, vielen, vielen Dank. Ich freue mich und ich hoffe, dass wir uns bald mal auf einer Buchpräsentation wiedersehen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und wirklich danke für die Einladung zu dir nach Hause. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch Froschgoscherl
ja, gerne
schauen gehen.
Weil bevor wir das tun, verweisen wir noch auf meine Homepage, weil alle Lesungen sind natürlich herzlich gerne zu besuchen. Es gibt eine ganze Reihe in ganz Österreich, nachzulesen auf www.claudia-rosbacher.com.
Machen wir.
Dankeschön.
Danke auch.
Neben den Froschgoscherln hat Claudia mir dann auch ihr eigenes designtes Krimi-Dirndl gezeigt. Sowas hat nicht jeder. Und einen Blick durfte ich auch in die Künstlerwerkstatt ihres Mannes Hannes werfen. Sehr fein war's, eine tolle Frau. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Bilder und Neuigkeiten zum Podcast, die findet ihr wie immer auf Instagram, Facebook und der Website. Alle Links auch zur Homepage von Claudia Rosbacher, die gibt's in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.